D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich bin Kaline Thyroff und ich war noch nie im Darknet. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt auch ziemlich dunkel vor da unten. Kalt und ganz schön unheimlich. Wie einen Ort, an dem alle mit Masken rumlaufen und mit verstellter Stimme sprechen. Wie einen Ort, an dem man auf interessante Diskussionen stoßen kann. Genauso schnell aber auch auf einen gruseligen Bazar, auf dem dir finstere Gestalten Waffen oder Drogen verkaufen wollen oder andere grässliche Dinge. Das Darknet ist Teil des Internets. Der Teil des Internets, in dem man mit einem normalen Browser nicht reinkommt. Es liegt jenseits von Google. Irgendwo weiter unten im Verborgenen, da, wo immer noch alle anonym sein können. Aber ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und wie genau sieht es eigentlich aus in diesem Darknet? Das klären wir in dieser Redaktionskonferenz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Bei uns geht's heute ums Darknet. Wie dark das Darknet sein kann, das hat gerade erst der Prozess um Ross Ulbricht gezeigt. Unter Pseudonym hat der 2011 im Darknet eine Art eBay der Unterwelt gegründet, nämlich Silk Road, wo man von illegalen Drogen über Waffen bis hin zu Auftragsmördern eigentlich so ziemlich alles kaufen kann. 2013 ist Ulbricht dann aber verhaftet worden, nachdem das FBI ihn in einem Forum gestellt hat. Letzte Woche hat ihn dann ein Gericht in den USA unter anderem wegen Verschwörung zum Handeln mit Drogen schuldig gesprochen. Und jetzt muss sich Ross Ulbricht auf eine lebenslange Haftstrafe einstellen. Tja, diese Geschichte macht nicht so unbedingt Lust darauf, mal Urlaub im Darknet zu machen. Aber mal reinschauen, wie es überhaupt aussieht da drin, das wäre ja schon spannend, wenn es denn so einfach wäre. Einfach einen Browser aufmachen und lossurfen geht nicht. Googeln hilft auch nicht. Was dann? Versuch doch mal, da reinzukommen, haben wir unserer Reporterin Anna Kohn gesagt.
Geh mal ins Darknet, hat die Redaktion gesagt. Da war ich noch nie. Ich bin keine IT-Spezialistin, ich bin ganz normale Userin. Ich kaufe Klamotten im Netz und Folgen von True Detective. Im Darknet gibt's ganz andere Sachen. Waffen und Drogen. Ob ich da überhaupt reinkomme? Wie geheim ist das da? Wie schwierig oder wie leicht ist es wirklich, dort zum Beispiel eine Waffe zu kaufen? Ich fange erstmal an mit dem, was ich kenne, dem normalen Netz. Hier gibt's erstaunlich viele Anleitungen, wie man ins Darknet kommt. Keine Spur von Geheimniskrämerei. Jede Menge Magazine und andere erzählen einem, wo der Eingang zum dunklen Netz ist. Der erste Schritt? Ein verschlüsseltes Netzwerk nutzen. Tor.
Also mittlerweile ist es ja relativ einfach, tatsächlich einen anonymen Browser zu bekommen. Tor ist wahrscheinlich somit das bekannteste Projekt. Das ist mittlerweile direkt verbunden mit einem Firefox-Browser. Kann man sich runterladen, installieren, geht in 3 Minuten und ist total einfach. Und schon ist man halbwegs anonym im Netz unterwegs.
Sagt Sebastian Sonntag, Netzautor bei D-Radio Wissen. Den habe ich mit ins Boot geholt für den Ausflug ins Darknet. Tor runterzuladen ist einfach, kostet nichts und geht vollkommen ohne Hackerkenntnisse. Das Symbol erscheint auf dem Desktop, ein Klick und voilà. Auf ins dunkle Netz. Auf der Startseite von Tor steht:
Herzlichen Glückwunsch! Dieser Browser ist für die Benutzung von Tor eingestellt. Daneben ist ein Bild von einer Zwiebel.
Tor stand nämlich ursprünglich für The Onion Router. Viel mehr ist auf der Seite nicht. Und weiter? www.google.de funktioniert hier nicht. Denn das ist ja gerade der Witz am Darknet. Die Seiten tauchen nicht auf den üblichen Suchmaschinen auf. .com und .de kann man auch vergessen. Im Darknet lauten Adressen eher so: blablabla xyz375.onion.
.onion ist immer das Zeichen für die anonyme Webseiten im Netz, Onion, Zwiebel und so weiter. Darin erkennt man die Adressen im Darknet immer und die kann man auch nur aufrufen, wenn man mit einem anonymen Browser unterwegs ist.
Wer also irgendwas im Darknet finden will, muss eigentlich die passende Adresse des Anbieters schon kennen. Eigentlich. Denn mittlerweile hat selbst das Darknet Suchmaschinen. Und es gibt das Hidden Wiki, eine Linksammlung. Die kann man auch nur über Tor aufrufen, aber die Adresse habe ich ganz einfach im normalen Netz gefunden.
45aw.onion.
Wer das Hidden Wiki kennt, der hat eigentlich die richtige Tür zum Darknet gefunden. So kommt es mir vor. Ich rufe die Seite auf. Da erscheint eine Liste mit dem ganzen illegalen Kram.
Drugs, Erotica, Financial, Commercial Services.
Alles fein säuberlich hier untereinander aufgelistet. In einer nutzerfreundlichen Wikipedia-artigen Liste werden mir Sachen wie Heroin Nummer 4 oder Rent a Friend in Kambodscha angeboten. Das ist abstoßend und absolut grauenhaft. Aber ich wusste ja vorher, dass diese Sachen hier angeboten werden. Ich scrolle weiter und klicke dann auf einen der Links unter Waffen.
Es dauert auf jeden Fall schon mal eine Weile. Also länger, als man es vom normalen Browser gewöhnt ist?
Das Darknet ist lahm. Es erinnert mich an Modemzeiten. Nach etwa 2 Minuten öffnet sich die Seite aber doch. Sie sieht aus wie aus den 90ern. Oben steht der Name des Shops.
Darunter steht Guns und man sieht so kleine Bilder von Pistolen. Und darunter gibt es so ein bisschen, wie man das von Internethändlern kennt, eine kleine Art Tabelle, wo steht, was das für eine Pistole ist, wie viele Pfund man dafür zahlen würde und wie viele Bitcoins und wie viele man davon haben will. Und daneben steht Buy Now. Und das war es eigentlich auch schon.
Ja, es ist vor allen Dingen erschreckend einfach. Also wenn du dir überlegst, halt, dass du jetzt hier die Seite aufrufst, das haben wir jetzt innerhalb von 2 Minuten haben wir die Seite gefunden. Dann guckst du auf den Preis und dann siehst du, dass hier so eine 9mm Pistole 500 britische Pfund kostet. Jetzt drückst du auf Buy Now und...
Und fertig. Natürlich ist es illegal, eine Waffe im Netz zu kaufen. Natürlich will ich das nicht. Aber es war nicht schwierig, bis hier hinzukommen. Ich müsste mir jetzt nur noch einen Account einrichten für diese Seite, was sehr schnell geht. Bezahlt wird im Darknet mit Bitcoins. Erst im allerletzten Schritt müsste ich auch im Darknet aus meinem Schatten heraustreten, zumindest teilweise. Ich müsste meine Postadresse angeben. Und hier liegt tatsächlich auch das größte Risiko.
Weil irgendwann kommt man bei einem Bestellvorgang zu dem Punkt, wo man ja eine reale Postadresse angeben muss, weil man möchte das Zeug ja zugeschickt bekommen, was immer es auch ist. Und da geht man immer das Risiko ein, dass diese Postadresse irgendwo länger gespeichert wird, als von den Leuten versprochen wird.
Heißt, wenn dieser Anbieter hochgeht, gehen meine Daten auch mit hoch. Für mich spielt das aber erstmal keine Rolle. Ich gebe meine Daten hier nirgendwo an. Nicht auf der Seite mit den Waffen und auch nicht auf der Seite, wo ich kurz danach mit einem Klick 2 Gramm Crystal Meth kaufen könnte. Ob die Angebote fake sind, kann ich nicht erkennen. Fakt ist nur, der Weg dahin war erschreckenderweise erstmal nicht viel schwieriger, als ein paar Schuhe im Netz zu bestellen.
Tja, aber bei den Schuhen kann ich mir jetzt ziemlich sicher sein, dass sie überhaupt bei mir ankommen, bei den Dingen, die es im Darknet zu bestellen gibt, nicht. Und ich nehme mal an, dass mit den Retouren ist vermutlich auch nicht so bequem geregelt wie im Darknet. Anna Kohn war das mit ihrem ersten Ausflug dorthin und ich bin auch total überrascht, wie einfach das war.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es ist gar nicht so schwer, da reinzukommen. Ins Darknet haben wir gerade gehört von unserer Reporterin Anna Kohn. Es ist sogar erschreckend einfach, da reinzukommen und dazu auch noch die Orte zu finden, an denen man illegales Zeug kaufen kann. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt schon das Gefühl, es ist tatsächlich ganz schön dunkel da unten im Darknet. Oder sagt man Deep Web? Viele benutzen beide Begriffe synonym. Manche legen auch Wert auf einen Unterschied. Und wir klären das jetzt nochmal genau hier in der Redaktionskonferenz. Saidi ist hier aus der D-Radio Wissen Redaktion. Sag mal, was ist was?
Ja, du möchtest jetzt eine einfache und eine schnelle Antwort, oder?
Klar.
Ja, die kann ich dir leider nicht geben. Also ich würde auch nicht mit dem Unterschied erstmal anfangen zwischen den beiden Sachen, sondern erstmal mit der Gemeinsamkeit. Ja, beides, Darknet und Deep Web, das sind erstmal versteckte Bereiche im Internet. Soweit verstanden, ne? Ja. Versuch dir das mal so als Ozean vorzustellen, dieses Internet. Jeder Fisch ist eine Information. Die einen, die schwimmen ganz oben, die kannst du erkennen. Das sind die Informationen aus dem sichtbaren Internet. Und dann, die kannst du dir mit Google quasi wie so mit einer Angel dann catchen und die hast du dann. Aber der Ozean, der ist ja noch viel, viel größer. Da gibt es ja noch viel, viel mehr zu entdecken. Und du kommst nicht ran, weil du es nicht siehst. Und warum siehst du es nicht? Weil es nicht in der Suchmaschine drin steht. Eine Suchmaschine ist ja auch nichts anderes als ein Lexikon. Was nicht drin steht, das existiert erstmal nicht. Aber da ist ja tatsächlich doch noch viel, viel mehr in diesem unbekannten und versteckten Internet. Das ist ja auch um Vielfaches größer als das, was man bei Google und Co. finden kann. Deutlich größer. Genaue Zahlen gibt es da natürlich nicht, aber so Schätzungen, dass es ungefähr 500 Mal größer sein soll als das sichtbare Netz.
Wow, also da passt der Vergleich ja ganz gut mit dem Ozean, an dem man auch immer nur die Spitze des Eisbergs sieht. Heißt aber auch nicht, dass man an den Rest nicht drankommen kann. Also wir könnten uns ja jetzt einfach ein U-Boot schnappen, um die Tiefsee zu erforschen.
Ja, könnte man, aber so frei wie der Ozean oder das Internet aussieht, ist das ja auch nicht. Ja? Da gibt es ja auch viele private Bereiche, die man nicht betreten darf. Zum Beispiel jetzt im echten Leben wären das so militärische Anlagen oder ein Privatstrand, den irgendjemand gekauft hat. Und solche Zonen gibt es auch im normalen Internet. Ja? Da kommt man mit Google und seiner Angel nicht dran. Das können dann Seiten sein, die im Passwort geschützt sind, irgendwelche Privatseiten oder das Intranet einer Firma. Die sind ja auch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und das wären jetzt mal so 2 Beispiele von diesem riesengroßen Deep Web.
Und was wäre jetzt der Unterschied zum Darknet?
Einmal ein technischer Unterschied und dann ist das Darknet nochmal wesentlich versteckter als das Deep Web. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein abgeschlossenes Aquarium im Ozean selber. Das ziemlich tief versteckt liegt, das man auch mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Und wenn du nicht den passenden Schlüssel hast, dann kannst du dieses Darknet auch gar nicht betreten.
Und dieser Schlüssel, das ist dann das berühmte Tor-Netzwerk, das Anna und Sebastian auch gerade runtergeladen haben?
Genau, damit fängt es erstmal an. Das brauchst du und dann brauchst du ja auch noch eine bestimmte Adresse. Mittlerweile sind ja auch verzeichnet, aber auch nicht alle.
Okay, aber genutzt wird es ja irgendwie doch, dieses Dark Web. Also wie findet man sich dort zurecht? Wie finden sich die User zurecht?
Ja, okay, in die erste Ebene kommst du schnell rein, haben wir ja vorhin schon gehört. Es gibt ein Verzeichnis, aber dann auch noch viele geheime Seiten oder Gruppen. Das hängt halt mit dem Aufbau des Darknets zusammen. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das heißt, es gibt dort nicht einen zentralen Knotenpunkt, wo der ganze Verkehr drüber läuft, sondern die Nutzer im Darknet, die sind untereinander vernetzt. Und wenn die so wollen, manche von denen, dann können die auch einen eigenen Kreis sich gestalten, den möglichst klein und exklusiv halten und eben dann nur den reinlassen, dem sie vertrauen. Ja, und darum geht es ja eben auch im Darknet, möglichst anonym etwas zu teilen oder versteckt sich mit gleichen Interessen auszutauschen, egal was immer das auch sein mag.
Sagt Nal Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion. Jetzt können wir es uns ein bisschen besser vorstellen, dieses Darknet. Und hier lernt ihr jetzt gleich auch jemanden kennen, der schon eine Menge Zeit dort verbracht hat und uns gleich erzählt von seinem Ausflug.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Eine ganze Sendung übers Darknet hört ihr hier. Es ist nicht so besonders schwer, da reinzukommen. Ins Darknet haben wir vorhin hier schon gehört. Sich im Darknet zurechtzufinden und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, das braucht aber vermutlich ein bisschen Zeit. Und diese Zeit hat sich der Journalist Christian Schiffer genommen. Er hat eine längere Expedition ins Darknet hinter sich. Er ist darin vor- und zurückgerudert, hat Menschen bzw. Nicknames dort getroffen, sich mit ihnen ausgetauscht und am Ende über seine Reise ein Feature für den Bayerischen Rundfunk gemacht. Hallo Christian.
Hallo.
Erzähl mal, wie das alles angefangen hat. Was hat dich denn so gereizt am Darknet und was wusstest du, bevor du da drin warst, überhaupt darüber?
Naja, du hast ja schon richtig gesagt, ich habe eine Expedition gemacht und so, wie das ist, wenn man eine Expedition macht, tut man ja erstmal versuchen, sozusagen den Kontinent zu vermessen, den man dort besuchen möchte. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe mich informiert über das Darknet, über die Größe des Darknets, über natürlich die Geschichten oder auch Mythen, die über das Darknet so kursieren. Man weiß ja irgendwie, es soll ja ein ganz düsterer Ort sein, wo man irgendwie an jeder Straßenecke einen Killer findet oder Waffen kaufen kann oder Drogen oder Schlimmeres. Und das ist eben das, was ich sozusagen alles gehört hat. Und was mich gereizt hat, war eben auch so etwas, dass ich ein bisschen so die Nase voll hatte vom blank polierten Internet, das wir so kennen. Also vom sogenannten Clearnet, so nennen das dann die Darknet-Bewohner.
Mhm. Wie sieht es denn dann aus, also so rein ästhetisch, wenn man mal drin ist? Ist das irgendwie vergleichbar mit dem Clearnet oder ist es wirklich ein bisschen schmutziger?
Also es ist schon irgendwie vergleichbar. Also ich würde sagen, es sieht vor allem alt aus. Also das Darknet, das sieht ein bisschen so aus wie das Internet, das ich tatsächlich kennengelernt habe, als ich das Internet das erste Mal gesehen habe. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie das Internet 1998.
Ne? Und genauso also, schnell ist es dann auch, oder? Nie,
genau, also es ist, man muss da tatsächlich recht lange warten, bis sich Seiten aufbauen. Und es ist einfach ein bisschen, also man hat da jetzt nicht irgendwelche verrückten Flash-Animationen oder irgendwelche Videos, die dort aufploppen oder sowas. Das fehlt dort alles. Es sieht tatsächlich einfach aus wie das Internet, ja, 98, sowas. Und das kann, hat aber auch seinen Reiz, so, ne? weil das eben so ein bisschen retro ist und dafür sehr viel aufgeräumter. Woran man sich gewöhnen muss, ist, dass es dort im Darknet viele Dinge gibt, die wir einfach so kennen und die für uns was ganz Normales sind und die dort nicht existieren. Also sowas wie Google oder irgendwelche anderen Suchmaschinen. Es gibt kein Google, es gibt kein Bing, es gibt kein DuckDuckGo. Es gibt dort keine Suchmaschinen, wobei das auch nicht ganz stimmt. Also es gibt Suchmaschinen, nur die funktionieren nicht besonders gut. Zumindest haben sie damals nicht besonders gut funktioniert. Mittlerweile gibt es aber besser funktionierende Suchmaschinen. Es gibt extra eine Suchmaschine auch für Drogen und so weiter und so fort. Aber das sind so Sachen, an die muss man sich gewöhnen. Und man geht dann tatsächlich von Seite zu Seite weiter. Also so, auch das ist so ein bisschen so wie im Jahr 1998, als es Yahoo gab und dann hat man halt auf was draufgeklickt und dann hat man auf das nächste draufgeklickt und hat sich so von Seite zu Seite gehangelt und natürlich auch durch Foren und ja, so kommt man dort weiter und das kann auch recht interessant sein, weil man nie genau weiß, was einen hinter der nächsten Seite dann erwartet.
Mhm. Hast du was Bestimmtes gesucht, als du zum ersten Mal da drin warst?
Ja, also ich muss zugeben, ich habe tatsächlich erst nach Drogen gesucht, also weil das sozusagen so der Mythos ist, den das Darknet, fand ich jetzt so in der subjektiven Wahrnehmung, am meisten umgibt. Und tatsächlich ist es auch, also man kennt ja so diese Seite Silk Road beispielsweise. Ne? Ja. Als ich dort drin war im Darknet, da war gerade die zweite Version von Silk Road Online, also eine exakte Kopie irgendwie der ersten Version. Und das kennt man natürlich und das interessiert einen auch. Und dann war es schon wirklich erstaunlich, dass man dann dort wirklich wie bei Amazon halt da verschiedenste Drogen kaufen konnte und es ganz viele Einträge gab und Bilder und Bewertungen mit Sternen und so weiter.
Ehrlich, also eigentlich alles wie im Clear Web, nur irgendwie anders.
Ja, halt mit Drogen. Und ja, und das war dort so und das fand ich aber auch aufregend und interessant. Und dann bin ich relativ schnell dann auch dorthin gegangen, wo es dann tatsächlich auch dann übel wird. Also ich habe tatsächlich dann auch nach Pädophilie gesucht, ich habe dann auch nach kriminellen Aktivitäten gesucht und das war dann, also während man bei den Drogen sich so dachte, boah, Wahnsinn, irgendwie war das dann tatsächlich, waren das dann die wirklich dunklen Seiten des Darknets. Mhm. Wobei ich auch gleich vorausschicken möchte, dass man das Darknet auch nicht auf diese dunklen Seiten reduzieren sollte. Also viele Klischees oder Mythen, die eben ich im Vorfeld recherchiert hatte, musste ich dann feststellen, die stimmen so auch nicht oder sind zumindest nur ein kleiner Teil dessen, was das Darknet letztendlich ausmacht.
Wie sieht denn dann die andere Seite aus? Also was ist so die Bandbreite von Themen und Geschäftszweigen, die es da gibt?
Also man hat halt im Darknet, klar, also man hat halt die Drogis und man hat wilde politische Geschichten. Man hat aber tatsächlich, habe ich auch getroffen, Leute, die sozusagen das Darknet als Schutzraum benutzen, weil sie in ihren eigenen Ländern verfolgt werden. Und man hat tatsächlich auch sowas wie so eine anarchistische Seite dessen. Also auch viel, die so mit Ironie arbeitet. Ich war auf einem deutschen Forum, da ging es halt tatsächlich um die Frage, wie man eine Leiche versteckt, ja, oder wie man die los, genau, wie werde ich eine Leiche los? Dann haben die das ernsthaft dort diskutiert, aber es war sozusagen auch so eine Art Trollen oder es war so eine Art Parodie auf die Klischees, die über das Darknet existieren. Und das gibt es eben auch sozusagen, diese große Kreativität, diese Neugierde, dieses Aufregende. Und das ist durchaus dann manchmal interessanter als eben das, was man so im Clearnet vorfindet.
Gab es denn nach deinem Besuch im Darknet irgendwelche Überraschungen? Also irgendwie sowas wie mehr Spam als sonst oder irgendwelche Viren oder komischen Mails, irgendwelche Biester, die da auf dich übergesprungen sind oder auf deinen Rechner?
Nein, gab es nicht. Also ich bin da natürlich auch ein bisschen vorsichtig gewesen, aber das ist so eine Angst, die man eigentlich auch nicht haben sollte. Was man halt nicht tun sollte, ist seinen Klarnamen verraten im Darknet. Also das ist etwas, das kann tatsächlich gefährlich sein. Das habe ich getan, also nicht im Forum, aber es war so, ich wollte dort mit Leuten sprechen und die haben gesagt, sie sprechen erst mit mir, wenn ich meinen Namen auf ein Blatt Papier schreibe, das Datum, dass ich vom Bayerischen Rundfunk bin, davon ein Selfie mache mit meinem Gesicht und es schicke. Und das habe ich getan und beim ersten Mal kam das zurück, da hat der Typ irgendwie gesagt, naja, ihm gefällt die Schrift nicht oder die sei nicht dick genug und sei nicht lesbar. Dann habe ich es nochmal gemacht und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass die mich halt verarschen und wahrscheinlich jetzt halt sozusagen, ja, also dass mein Foto tatsächlich am nächsten Tag im Darknet ist, habe ich dann gesagt, naja, ich will es einfach tatsächlich wissen. Und dann war das tatsächlich so, dass der Typ dann gesagt hat, vielen Dank und er hat mir dann die Antworten auf meine Fragen geschickt mit so einer Computerstimme, also er wollte unbedingt anonym bleiben, aber er hat es tatsächlich gemacht und er hat sich an diese Versprechung gehalten und das fand ich dann doch echt ein relativ schönes Erlebnis, aber wie gesagt, ich war da in journalistischer Mission unterwegs, man sollte tatsächlich, wenn man als Laie oder wenn man einfach nur so da reingeht, auf keinen Fall seinen realen Namen oder auch sowas wie eine Adresse oder sowas dort angeben.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das Deep Web sieht ein bisschen aus wie das Internet in den 90ern, haben wir gelernt. Nichts ist bunt, nichts bewegt sich, alles dauert lange, die Orientierung ist auch schwierig. Und insgesamt klingt das ja alles nach einem Ort, der auf den ersten Blick ziemlich wenig Spaß macht. Trotzdem treiben sich eine ganze Menge Menschen drin rum oder vielmehr Nicknames. Und diese Bewohner, die wollen wir jetzt ein bisschen genauer kennenlernen. Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion, du hast tatsächlich einen getroffen. Erzähl mal wie.
Ja, das war ein ganz großer Zufall. Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Ich war unterwegs, lange Bahnfahrt, unterhalte mich mit meinem Gegenüber und Plötzlich outet er sich als Nutzer des Darknets.
Das hört sich mysteriös an, das hat er dir einfach so erzählt.
Ja, das war schon ziemlich zufällig. Also ich war da in der Bahn unterwegs, wir haben so ein bisschen über Politik und Medien uns unterhalten. Dann fing er mit dem Thema Lügenpresse an. Ja, und ich als Journalist habe mich dann zu erkennen gegeben, habe gesagt, so sehe ich das aber nicht und musste ein bisschen dagegenhalten. Und dann gab es ganz kurz ein bisschen ein Streitgespräch. Aber dann hat sich so die Atmosphäre wieder gelockert und dann hat er ganz interessiert wissen wollen, ja, wie arbeitet man eigentlich so in einer Redaktion, wie wertet man da Nachrichten aus, wie gestaltet man das Programm? Und dann habe ich ein bisschen was davon erzählt, wie wir hier arbeiten. Und dann hat er angefangen, vom Darknet zu erzählen.
Und das hat er dir einfach so erzählt? Also möchte man als Darknet-User nicht anonym bleiben?
Habe ich mich eigentlich auch gefragt, aber wir hatten so eine offene Situation, wir waren uns irgendwie freundlich gesinnt und ich habe ja auch keine persönlichen Daten von ihm erfahren, nur dass er berufstätig ist und ich denke mal so ungefähr um die 50 Jahre alt. Seinen Namen kenne ich nicht, er hat gesagt, ich soll ihn Mia nennen. Mhm. Das Einzige, was er mir am Ende dann noch gegeben hat, ich habe ihn nicht gefragt, sondern er hat mir dann seine Telefonnummer gegeben für den Fall, dass ich noch ein paar Fragen habe.
Ja, und die hattest du dann natürlich an ihn spätestens, als klar war, dass wir heute über das Darknet sprechen hier in der Redaktionskonferenz. Du hast ihn angerufen heute Nachmittag. War er überrascht?
Ja, ein bisschen schon, war sich erstmal unsicher, ob er wirklich mitmacht beim Interview. Aber dann habe ich ihm gesagt, nee, wir verfremden da die Stimme und so weiter. Und dann war er einverstanden und habe ich ihn erstmal gefragt, seit wann ist er eigentlich im Darknet unterwegs?
2007 hatte ich den Begriff auch zum ersten Mal gehört, habe also darüber recherchiert, habe versucht, also an Informationen zu kommen und habe dann jemanden gefunden, ich sage mal aus der Hacker-Szene, der mir diese Information gegeben hat, dass es so etwas gibt.
Ja, und auch noch gezeigt hat, wie kommt man da eigentlich rein ins Darknet?
Also er ist schon ein paar Jahre mit dabei. Wie oft ist er denn im Darknet und was macht er da?
Der hat mir erzählt, er ist so 1 bis 2 Stunden täglich im Darknet. Dann schaut er sich den Stand der Bitcoins an, informiert sich viel über Politik. Das habe ich auch schon in dem Bahngespräch von ihm erfahren. Er ist da sehr kritisch, was die aktuelle Politik angeht und das aktuelle System überhaupt. Im Darknet, da kann er sich mit seinen teilweise radikalen mit seiner teilweise radikalen Meinung mit anderen austauschen. Wie genau die aussieht, das hat er aber ein bisschen offen gelassen.
Ich habe mich dort wiedergefunden. Vor allen Dingen das Gefühl auch zu haben, dort Leute zu lesen, in Anführungsstrichen, also die dort schreiben, die ähnliche Ansichten vertreten wie ich. Und dass du dort in Foren ganz schnell merkst, dass es kein Blabla ist.
Geht es ihm nur um Politik und Meinungsfreiheit?
Nicht nur. Er kauft dort auch Drogen. Aber nur zum Eigenbedarf. Und das hat er mir beteuert.
Ich hatte keine Lust mehr, meinen Gras auf der Straße zu kaufen. Und ewig das Gefühl haben zu müssen, dass die Polizei oder wer auch immer die ganze Geschichte observiert. Kaufe das in solchen Foren, solche Händler ihre Ware an.
Du hast den Mann ja auch im echten Leben getroffen, im Zug. Was hattest du für einen Eindruck von ihm damals und jetzt heute am Telefon?
Jetzt am Telefon hatte ich schon den Eindruck, wesentlich zurückhaltender. Also wir haben uns in der Bahn über noch ein paar mehr Themen unterhalten. Aber er hat mir gesagt, nee, das macht er nicht am Telefon. Das ist ihm nicht sicher genug.
Hat er irgendwas, hat er noch mehr zu verbergen oder was ist der Grund?
Na, da blieb er ziemlich unklar. Er hat mir aber versichert, er macht nichts Schlimmes. Ja? Das war ihm ganz wichtig zu betonen, weil er möchte auch nicht in Verbindung gebracht werden mit Sachen, die man so automatisch assoziiert, wenn man ans Darknet denkt. Also beispielsweise den krassen Fall, den wir jetzt am Anfang der Sendung recherchiert haben, wie schnell man an Waffen rankommt. Also damit hat er gar nichts zu tun. Und als wir uns dann während der Bahnfahrt oder nach der Bahnfahrt dann halt verabschiedet haben, dann hat er sich sogar gesorgt, dass ich plötzlich ein schlechtes Bild von ihm haben könnte, von den Sachen, die er mir so erzählt hat, dass er einfach halt im Darknet unterwegs ist. Aber ich habe jetzt mehr den Eindruck, nee, ihm geht es eigentlich doch viel mehr so um Unabhängigkeit und um Meinungsfreiheit und auch selber zu entscheiden, was er will und sich nicht bevormunden lassen möchte, wie jetzt im Fall von Graskonsum, da möchte er auch nicht bestraft werden. Also Freiheit ist ihm eine ganz zentrale Sache, Freiheit auch, wie er denken möchte.
Also ich bin generell der Meinung, dass man, egal was man tut, immer versuchen sollte, selbst zu lernen. Also solange da ja nun keine großen Geldbeträge verhandelt werden oder wie auch immer, habe ich es mir zum Motto in meinem Leben gemacht, also erstmal die Informationen, die ich bekommen kann, mir selbst zu suchen. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, die zusätzlich durch andere Quellen aufzustocken, gerne.
Ja, also im Grunde genommen habe ich ja jemanden getroffen, der ziemlich viel gesunden Menschenverstand hat, würde ich mal so sagen.
Sagt Nail Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion. Er hat einen Darknet-User getroffen, ziemlich zufällig im Zug. Und ob dieser Mia, wie er sich nennt, jetzt ein typischer Darknet-User ist, das werden wir gleich klären. Nochmal zusammen mit Christian Schiffer hier in der Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir gucken gerade, wer sich da eigentlich so rumtreibt. Nail Al-Saidi hat uns gerade den Darknet-User Mia vorgestellt, den er nicht im Darknet, sondern zufällig im Zug getroffen hat. Christian Schiffer, der als Journalist im Darknet recherchiert hat, der hat noch ganz andere getroffen und hat gleich eine ganze Darknet-User-Typologie aufgestellt. Christian, sag mal, dieser Typ, den Nail uns gerade beschrieben hat, ist das ein typischer Darknet-User?
Ich würde sagen, ja. Also weil es bei mir auch relativ ähnlich war, also wie auf mich zum Beispiel reagiert worden ist. Ich habe ja in meiner völligen Naivität in einem Forum, in so einem einschlägigen Forum gesagt, dass ich für den Bayerischen Rundfunk arbeite und dass ich mich gerne mit Leuten aus dem Darknet, die sich natürlich gerne anonymisieren wollen, über das Darknet unterhalten wollen würde. Und mir ist tatsächlich erstmal so ein Schwall aus Ablehnung und geradezu Hass entgegengeschlagen. Also diese ganzen Begriffe, über die jetzt so viel diskutiert wird, wie eben Lügenpresse und sowas, die habe ich da tatsächlich das erste Mal in einer größeren Ansammlung gehört.
Also würdest du sagen, dass das Darknet auch ein Ort für Verschwörungstheorien ist?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil das eben, das ist vielleicht auch gar nicht eben so repräsentativ. Also wir kennen das ja eben so auch sonst aus dem Internet. Ne? Also ich meine, 10 Leute oder 12 Leute schreiben und das muss ja aber nicht die Mehrheit sein. Aber natürlich ist das Darknet ein Ort so für Ideen, die man vielleicht woanders nicht so leicht äußern kann. Und ich würde sagen, von der politischen Einstellung, die ich dort jetzt ganz überwiegend angetroffen habe, ohne dass es jetzt eben repräsentativ ist, würde ich sagen, die politische Einstellung war anarchistisch-libertär. Mhm. Also es war so ein bisschen anti-etatistisch, so ein bisschen gegen den Staat gerichtet. Da habe ich auch das erste Mal so Videos gesehen oder so gegen die FED und keine Ahnung. Also es war dann auch so ein bisschen teilweise Tea Party. Aber wie gesagt, das ist sozusagen nur der Eindruck. Ich hatte dann den Eindruck, weil ich bin ja mit ein paar Leuten dann ins Gespräch gekommen, dass es eine große Menge auch gab von Menschen, denen einfach daran gelegen war, etwas richtig zu stellen. Also die ganz absichtlich dann mit mir sprechen wollten, weil sie sozusagen so ein bisschen so diese Klischees, die über das Darknet so kursieren, einfach satt waren und einfach gesagt haben, hey, wir wollen sozusagen den Teil vom Internet, wo wir uns eben rumtreiben, wir haben einfach das Bedürfnis, den so darzustellen, wie er wirklich ist. Und diese Typologie, die dann entstanden ist, die ist nicht von mir entstanden, sondern die ist von den Leuten entstanden, die sozusagen, mit denen ich dort gesprochen habe. Also die haben mir so 10 verschiedene Typen aufgezählt, die natürlich auch ein bisschen holzschnittsartig war, aber die sie dann auch sehr lustig beschrieben haben. Also so der Grower, der irgendwie der totale Fachmann ist irgendwie für irgendwelche Bonks oder wenn man da halt Marihuana anbauen will. Und natürlich auch den Libertären, der sozusagen die ganze, also der vielleicht auch mal eine Verschwörungstheorie los ist. Also die haben sozusagen diese Stereotypen dann selber so ein bisschen auf so eine ironische Art dann eben selber geschrieben. Ne? Aber man muss nicht denken, dass sozusagen im Darknet nur Kriminelle unterwegs sind oder nur Leute, die einen Knall haben. Also dass die Leute trifft man im normalen Internet oder wenn man mal bei Facebook irgendwie reinschaut, wo die Anonymität weitgehend abgeschafft ist, die trifft man dort genauso.
Ja. Du konntest sie im Gegensatz zu Nail nicht einfach anrufen. Du hast vorhin schon erzählt, einer hat dir quasi seine von Computerstimmen eingesprochenen Antworten geschickt, nachdem du sein Vertrauen gewinnen konntest. Worüber habt ihr da geredet?
Naja, ich wollte einfach tatsächlich wissen, was das Darknet ausmacht und warum sie dort sind. Und es hat sich mehr oder weniger auch bei allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, so ein ganz großer Unmut oder so ein Unbehagen gegenüber der flächendeckenden Überwachung herauskristallisiert. Mhm. Ne? Also die ja auch nicht unberechtigt ist. Und damals war Snowden, glaube ich, relativ frisch noch. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt besser geworden, was man seitdem herausgefunden hat. Und das war sozusagen das, worum es ihnen geht. Sie wollen halt einen Raum haben, in dem sie halt frei diskutieren können, frei sich bewegen können, ohne dass ihnen jemand über die Schulter schaut. Im Prinzip genauso, wie wir das ja eigentlich aus der analogen Welt kennen, ja, wo auch nicht irgendwie permanent jemand dabei ist, wenn man sich durch die Stadt bewegt. Und das war sozusagen so ein großer gemeinsamer Nenner, den eigentlich alle hatten.
Also sind wir da wirklich auf der freien Seite des Darknets. Trotzdem sagst du irgendwann in deinem Feature auch auf deiner Expedition oder ich zitiere mal, auf meiner Expedition sehe ich einiges, was mir nicht gefällt. Manchmal wird mir regelrecht schlecht. Das war dann das, was du uns vorhin beschrieben hast, oder?
Genau. Also ich meine, es ist natürlich schon so, dass einige Klischees und auch die man so im Kopf hat, dann vielleicht doch auch anzutreffen sind. Also das Düstere ist natürlich die Kinderpornografie. Auch da muss man dann auch sagen, die findet man auch im Internet. Ne? Also da muss man nicht ins Darknet gehen, das weiß man auch. Ne? Aber im Darknet war die tatsächlich schon präsent. Und zwar war es so, dass es gab diese Foren, in denen sogenannte Posing-Bilder getauscht worden sind. Das ist das, was jetzt durch den Fall Edati sehr stark in den Medien diskutiert worden ist, die ja sozusagen verboten werden sollen. Also Kinder und Jugendliche, die nicht, also die sozusagen nackt abgebildet werden, aber nicht sozusagen mit primär sexuellem Zusammenhang. Da gab es tatsächlich relativ viele Foren. Es gab Foren, wo man mutmaßen konnte, dass dort tatsächlich harte Pornografie zu sehen ist oder zumindest getauscht wird. In die kommt man aber nicht einfach so rein, sondern die sind sehr, sehr abgeschottet. Aber was das eigentlich krasseste war, es gab eine Art Wikipedia-Seite, da waren Darsteller gesammelt und Darstellerinnen von kinderpornografischem Material. Also mit Jahre, also wie alt die waren, als der Film gedreht worden ist, welche weiteren Filme die gedreht haben und weitere sachdienliche Hinweise sozusagen für dieses Publikum. Und da waren halt diese Darsteller und Darstellerinnen so zwischen 3 und 9 Jahre alt. So. Und da hat man halt gesehen, okay, in den und den Film haben sie mitgespielt. Und das war dann schon, also weil da auch keine Bilder oder sowas waren, das war wie so ein Wikipedia-Eintrag, wie man ihn lesen würde bei Wikipedia, Oscar-Preisträger 1950 bis 2015 so ungefähr. Also so in so eine in Tabellenform und eben so gerade dieses Klinische, ja, so diese komische, rationale Umgebung, wo man dann wusste, okay, dahinter steckt dann aber so viel Leid. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, im Darknet, da kann es auch wirklich mal sehr, sehr düster zugehen.
Mhm. Du hast dich ja die ganze Zeit gefragt, was ist es jetzt, das Darknet? Ist es die Schmuddelecke, die echt verstörende manchmal Schmuddelecke im Web oder ist es wirklich die letzte freie Ecke im Web? Hast du am Ende eine Antwort gefunden?
Naja, es ist natürlich, wie so oft, es ist halt beides. Also es ist also Freiheit wird man wahrscheinlich nicht bekommen, ohne dafür sozusagen auch negative Begleiterscheinungen zu haben. Und da muss man sich entscheiden. Also ich persönlich würde mich für die Freiheit entscheiden. Also ich persönlich finde es sehr schwierig, dass jeder, der das Darknet nutzt, möglicherweise unter einen Generalverdacht gerät. Also es gab ja so Vorstöße wie durch den Ex-BKA-Präsidenten Zierke, der gesagt hat, wir brauchen eine Meldepflicht für den Tor-Browser, also eine Meldepflicht für Anonymität. Ja, also was ich schon ein bisschen widersinnig finde und was ich auch gefährlich finde. Ich finde sozusagen, man muss da eine gewisse Abwägung sicherlich treffen, aber ich finde, dass Leute einen Anspruch auch haben, sich anonym bewegen zu dürfen. Wir kennen das eben aus der analogen Welt sehr, sehr gut. Und wir sollten auch wissen, dass es in vielen Ländern Anonymität nicht nur irgendwie was ist, was man so ganz nice findet, wenn man mal, weiß nicht, wenn irgendjemand Drogen kaufen will oder sich über verrückte politische Ideen austauschen will, sondern dass diese Anonymität tatsächlich überlebensnotwendig ist. Und da muss ich dann sagen, da nehme ich dann viele Dinge, die dann vielleicht im Darknet passieren, aber wie gesagt auch im normalen Internet passieren, dann doch eher in Kauf.
Sagt Christian Schiffer, Journalist aus München. Er war für ein Radio-Feature im Darknet unterwegs. Und wenn ihr dieses Feature hören wollt, dann klickt mal auf deradiowissen.de. Da haben wir es für euch verlinkt.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es geht ums Darknet heute. Ein Ort, der nicht nur seinen eigenen Regeln folgt, sondern der auch seine eigene Währung hat, nämlich Bitcoin. Wer im Darknet Geschäfte machen will, der braucht eine Kryptowährung. Und eigentlich gibt es ziemlich viele davon. Die basieren allerdings alle auf dem Code von Bitcoin. Und deswegen gucken wir uns diese Währung jetzt mal genauer an. Im Gegensatz zu manchen Geschäften, die man mit Bitcoins machen kann, sind Bitcoins selber legal. Sie wurden auch gar nicht explizit für das Darknet geschaffen. Man kann aber sagen, das Darknet würde ohne Bitcoins eigentlich gar nicht funktionieren. Bei mir am Telefon ist jetzt Radoslav Albrecht vom Bundesverband Bitcoin. Erzähl doch mal, was der Clou ist an Bitcoin. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine digitale Währung zu schaffen, die tatsächlich funktioniert.
Ja, hallo. Das ist tatsächlich richtig so, dass es nicht so einfach ist. Man hat schon in der Vergangenheit mehrmals versucht, digitale Währungen zu schaffen. Das ist meistens an dem sogenannten Double Spending Problem gescheitert, denn eine digitale Einheit, wie zum Beispiel eine MP3-Datei, kann man, wie wahrscheinlich jeder weiß, beliebig oft kopieren und im Internet versenden. Deswegen ist das relativ schwierig. Und Bitcoin hat genau dieses Problem gelöst, nämlich man hat ein digitales Gut, was sozusagen fälschungs- und kopiersicher ist.
Okay, und wie funktioniert das konkret? Nehmen wir mal den Fall, ich will mir mit Bitcoins ein paar Schuhe kaufen. Wo kriege ich die Bitcoins überhaupt her?
Also Bitcoins bekommt man entweder, indem man sie verdient, indem man selber zum Beispiel einen Shop betreibt und nicht Schuhe, sondern Regenmäntel zum Beispiel verkauft und diese Regenmäntel dann für Bitcoins verkauft. Das heißt, man hat eine Einkommensquelle in Bitcoin, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist wahrscheinlich heute für die meisten Menschen so der Fall, die mit Bitcoins einkaufen möchten, die kaufen diese Bitcoins. Mhm. Genauso wie man andere Währungen wie Dollar oder britische Pfund kaufen kann, kann man auch Bitcoins kaufen. Dafür gibt es spezialisierte Börsen und Marktplätze im Internet. Dort meldet man sich an und genauso wie man online shoppen geht, kann man auch online dann für seine Euros Bitcoins kaufen.
Und wo habe ich diese Bitcoins dann? Also ich kann sie mir ja nicht ins Portemonnaie stecken. Habe ich sie auf dem Computer? Habe ich sie auf dem Smartphone? Wo finde ich sie wieder?
Das bestimmt der User selber. Der erste Anhaltspunkt ist dann typischerweise die Börse oder der Marktplatz, wo man die Bitcoins gekauft hat. Die bieten gleichzeitig meistens einen sogenannten Wallet-Service mit an, denn die Bitcoins, die werden immer in einer sogenannten Wallet gelagert, in einer digitalen Brieftasche. Man kann die Bitcoins dann aber an andere Wallets hinschicken. Zum Beispiel kann man auf seinem Handy einfach sehr einfach eine Wallet als App installieren und die Bitcoins auf sein Handy schicken. Oder auch eben auf eine Wallet auf seinem Computer. Da gibt es relativ viele verschiedene Lösungen. Und man kann ja selber darüber bestimmen, in welcher Wallet man die Bitcoins dann gerne lagern möchte.
Und wie bezahle ich dann damit? Also wie kann ich die Bitcoins für meine Schuhe an den Händler sozusagen übermitteln?
Das grundsätzliche Prinzip ist eigentlich relativ ähnlich wie bei einer Banküberweisung. In der Wallet gibt es sogenannte Adressen. Und die Adresse ist in der Bitcoin-Welt das Pendant zur Kontonummer, was jeder wahrscheinlich aus seinem persönlichen Girokonto kennt. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Wallet habe, angenommen ich habe meine Bitcoins in einer Wallet auf meinem Handy und möchte jetzt ein paar Schuhe im Internet mit diesen Bitcoins kaufen, dann wird mir der Anbieter, diese Internetseite, die die Schuhe verkauft, am Checkout, wo ich normalerweise andere Zahlungsoptionen mit angezeigt bekomme, auch eine Bitcoin-Adresse anzeigen. Und das ist dann sozusagen die Kontonummer des Schuhhändlers, wo der die Bitcoins hin haben möchte. Mhm. Und dann schicke ich von meinem Handy auf diese Adresse, diese Kontonummer, die Bitcoins. Und der Schuhhändler wird sofort den Zahlungseingang sehen. Das ist einer der großen Vorteile von Bitcoin, dass die Bitcoins dann sofort da sind. Das heißt, er hat eine Bestätigung über die Zahlung und kann dann die Ware versenden.
Aber er weiß doch dann schon auch, dass dieses Geld von mir kommt, oder? So richtig anonym ist das ja nicht.
Er weiß in dem Moment nur deswegen, dass das Geld von dir kommt, dass die Bitcoins von dir kommen, weil du wahrscheinlich deine Lieferanschrift beispielsweise angegeben hast. In dem Moment, wo du gesagt hast, du möchtest Schuhe XY in Größe 38 kaufen. Mhm. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann wüsste er höchstens, von welcher anderen Adresse, sprich von welcher anderen Kontonummer die Bitcoins kommen. Und solange er nicht weiß, welche Identität, welche reale Person hinter dieser Kontonummer steht, weiß er auch nicht, von wem das Geld eigentlich kommt.
Mhm. Und wenn es so läuft, kann ich also tatsächlich 100% anonym mit Bitcoins bezahlen?
Das ist wiederum eine etwas schwierigere Frage, denn man hat höchstwahrscheinlich an irgendeiner Stelle mal eben Bitcoins gekauft oder als Zahlungsmittel akzeptiert. Und dort ist dann meistens eine Stelle, wo man eine Adresse mit einer Identität verknüpfen kann. Mhm. Zumindest zum Beispiel die Börse, die einem diese Bitcoins verkauft hat, kann dann gewisse Bitcoins mit einer Identität verknüpfen. Nach außen hin ist das dann nicht so einfach feststellbar, aber wenn man einen gewissen Aufwand betreibt, dann kann man tatsächlich die Identität feststellen. Und das liegt daran, dass jede Transaktion, die mit Bitcoin stattfindet, vollständig öffentlich ist. Denn Bitcoins werden über eine sogenannte Blockchain übertragen. Und die Blockchain ist nichts anderes als ein öffentliches Register, wo alle Transaktionen, die jemals mit Bitcoin stattgefunden haben, öffentlich einsehbar sind. Mhm. Man sieht dann zwar nicht die tatsächlichen Identitäten dahinter, sondern eben nur diese Kontonummern, nur die Adressen. Aber wenn es irgendwo an einer Stelle einen Anknüpfungspunkt gibt zwischen einer Adresse und einer Identität, dann kann man diese Identität nachverfolgen, denn alle Transaktionen, die daraufhin stattgefunden haben, die sind nachvollziehbar, dadurch, dass die Blockchain tatsächlich ein Register ist, wo jede Transaktion drin ist. Das heißt, um sich vollständig anonym zu verhalten bei Bitcoin, muss man einen gewissen Aufwand betreiben und das ist dann gar nicht mehr so einfach.
Und auf diese Liste hat dann vermutlich auch die Polizei Zugriff, oder?
Diese Liste kann jeder einsehen. Du kannst jetzt ins Internet gehen und zum Beispiel auf die Internetseite blockchain.info gehen. Und dort kannst du dir jede einzelne Bitcoin-Transaktion ansehen. Und dort gibt es sogar wie so eine Art Live-Ticker, wo du siehst, welche Transaktionen jetzt gerade stattfinden. Im Moment finden weltweit ca. 100.000 Bitcoin-Transaktionen jeden Tag statt. Und wenn du Interesse daran hättest, dann könntest du die sozusagen live mitverfolgen.
Letzte Frage an dich. Wie stabil sind Bitcoins eigentlich als Währung?
Der Wert der Bitcoins schwankt noch relativ stark. Das liegt daran, dass die Währung an sich noch sehr, sehr klein ist und einzelne Handelstransaktionen, also wenn jemand größere Blöcke von Bitcoins kauft und verkauft, dann hat das relativ hohen Einfluss auf den Preis. Und per heute kostet ein Bitcoin ca. 245 Euro. Vor ein paar Tagen lag der Kurs noch um die 200 bis 210 Euro. Das bedeutet, der Kurs der Bitcoins schwankt relativ stark.
Sagt Radoslav Albrecht vom Bundesverband Bitcoin. Er hat uns hier erzählt, wie das funktioniert mit Bitcoins bezahlen der Währung, ohne die das Darknet nicht funktionieren würde. Vielen Dank dir, Radoslav.
Ja, danke.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das Darknet ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ein freier Ort, ein Ort, an dem Meinungsfreiheit herrscht, an dem sich jeder anonym äußern kann. Auf der anderen Seite ist das Darknet ein Paradies für Kriminelle, also ein Marktplatz für Drogenhändler und Waffenschieber und Leute, die Kinderpornografie verticken. Die Polizei versucht da aufzuräumen, auch wenn das im Darknet natürlich denkbar schwierig ist, ermittelt sie dort. Russ Ulbricht, der Gründer von Silk Road, konnte trotz aller Anonymität im Darknet identifiziert und festgenommen werden. Jetzt droht ihm lebenslange Haft und auch das BKA ermittelt im Darknet. Ich habe heute vor der Sendung mit Dirk Büchner gesprochen vom BKA. Er ist da Teil der Gruppe Cybercrime und damit niemand aus Versehen zu viel verrät über die Taktiken des BKA im Darknet, wird da dann auch besonders gut aufgepasst und mitgehört. Hört euch das mal an.
Es sind bereits 3 Teilnehmer in der Konferenz.
Guten Tag, hier ist die Vermittlung. Alle Teilnehmer sind zugeschaltet.
Hallo, Kaline Thüroff hier.
Ja, sehr gut. Und der Herr Büchner müsste da sein.
Okay. Richtig, der ist hier am Telefon.
Hallo, Herr Büchner, das ist ja aufregend, so viele Leute.
Toll, ne?
Ja.
Also, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, was wir sagen können und wo wir uns ein bisschen zurückhalten müssen. Ich selbst nehme das Gespräch auch mit auf, wollte ich nur ankündigen.
Alles klar.
Gut, dann legen Sie gerne los. Ich stelle mich jetzt mal stumm.
Dann fangen wir gleich an.
Ja.
Jetzt wirkt das Darknet ja, wenn man sich das so anschaut, wie ein ziemlich rechtsfreier Raum, einer, in dem es keine Regeln gibt. Wie versuchen Sie vom BKA das denn zu ändern?
Ja, die Polizei des Bundes, also das Bundeskriminalamt, wie aber auch die Polizeien der Länder haben natürlich die Aufgabe, Straftaten zu erforschen. Das gilt auch in solchen Bereichen wie dem Darknet. Das heißt, wir gehen dort rein, wir gucken, gibt es dort Straftaten, werden Straftaten begangen, wer begeht Straftaten, wie können wir den Straftätern dort auf die Schliche kommen.
Das heißt, das Darknet ist in Wirklichkeit gar kein rechtsfreier Raum?
Nein, also einen rechtsfreien Raum, das werden wir schon versuchen zu verhindern. Wir gehen dort rein und versuchen eben dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen.
Wie sieht es denn konkret aus, wenn Sie da reingehen und Streife laufen? Wie gehen Sie da vor?
Ja, die ganz genauen Vorgehensweisen möchte ich jetzt natürlich nicht preisgeben, aber wir gehen schon in die Foren rein und wir nehmen teilweise unter Nicknames auch an Diskussionen teil. Und dann gucken wir natürlich, welche Dinge angeboten werden, ob das vielleicht inkriminierte Gegenstände wie Waffen oder Rauschgift sein könnten oder vielleicht auch entwendete Daten von Kreditkarten oder Ähnlichem. Und da versuchen wir dann, die Straftaten zu verfolgen.
Kommen Sie als Ermittler da schnell an Ihre Grenzen? Also setzen solche Ermittlungen nicht auch voraus, dass die Ermittler selbst gegen geltendes Recht verstoßen irgendwann?
Also grundsätzlich ist es uns nicht gestattet, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Und wir müssen eben, ebenso wie die Straftäter, sich immer wieder neue Möglichkeiten ausdenken, ihre Taten zu begehen. So müssen wir uns immer wieder neue Möglichkeiten überlegen, rechtmäßig an die Straftäter eben ranzukommen.
Mhm. Also dürften Sie beispielsweise, wahrscheinlich dürften Sie das nicht, Waffen anbieten im Darknet?
Nein, das dürfen wir nicht. Wir dürfen also keine Straftaten begehen.
Aber welche kaufen oder bestellen?
Wenn wir normal in das Netz reingehen, dann können wir uns erstmal nur umgucken. Wenn es ein Ermittlungsverfahren schon gibt gegen bestimmte Leute, und dort eine Staatsanwaltschaft, die ja Herr eines Ermittlungsverfahrens ist, uns bestimmte Befugnisse zubilligt, dann können wir auch die Grenzen weiterstecken. Aber das sind Spezialitäten aus ganz bestimmten Einzelverfahren, wo die Justiz natürlich innerhalb des geltenden Rechts uns gewisse Freiräume einräumen kann, wo wir aber dann natürlich ganz klar unter Augen von Staatsanwalt und auch Ermittlungsrichter stehen.
Inwieweit stellen Sie denn Fallen aus bei Ihren Ermittlungen?
Ja, wenn ich das jetzt so sagen würde, dann bräuchten wir sie ja nicht mehr aufstellen.
Ja, das stimmt. Das ist
schon richtig, ne? Also natürlich werden wir im Rahmen des geltenden Rechtes alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Straftaten zu verhindern oder Straftaten aufzuklären. Aber das ist in der virtuellen Welt nicht anders als in der realen Welt.
Mhm. Gibt es denn auch internationale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen?
Ja, selbstverständlich. Und das ist unabdingbar. Die Provider oder auch die Server sind häufig im Ausland und dadurch ist es schon unbedingt erforderlich, dass wir mit Strafverfolgungsbehörden aus anderen Nationen zusammenarbeiten. Wir bemühen uns intensiv um gute Kontakte zu den Strafverfolgern in den anderen Ländern, um eben auch entsprechend schnell handeln zu können. Denn wir haben es immer mit flüchtigen Daten zu tun, mit Daten zu tun, die ganz schnell über Grenzen, geografische Grenzen hinweg verschoben werden. Und da sind wir einfach darauf angewiesen, gute Kontakte ins Ausland zu haben.
Wie hoch ist denn die Aufklärungsquote?
Die Aufklärungsquote ist relativ gering. Sie müssten dazu mal in die polizeiliche Kriminalstatistik gucken. Die müsste für das letzte Jahr etwa bei 25% liegen. Das wäre nur jede vierte Straftat. Und das ist aber für uns kein wirklicher Gradmesser, weil das Dunkelfeld der Straftaten im Internet ganz einfach so groß ist, dass wir nicht allein mit den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik argumentieren wollen.
Was sind denn die größten Herausforderungen oder warum ist es so schwer, die Leute zu fassen zu bekommen? Also liegt es nur an der Anonymität?
Also die Anonymität ist natürlich ein riesengroßes Problem. Es ist aber gerade in der Cyberkriminalität so, dass sich natürlich zum einen die Technik ständig weiterentwickelt und sehr schnell weiterentwickelt und zum anderen die Straftäter mit ihrem Wissen und ihren Methoden sich ständig weiterentwickeln. Und wir müssen praktisch in beide Richtungen denken. Einmal technisch mit Stand zu halten und einmal mit dem Täterdenken und mit dem Täterwissen Schritt zu halten.
Mhm.
Und das ist so die besondere Problematik im Bereich der Cybercrime.
Haben Sie vom BKA denn manchmal Lust, das Darknet, auch wenn es eigentlich nicht so einfach ist, ganz dicht zu machen?
Also darüber habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, weil wir müssen die Welt als Polizei ja so annehmen, wie sie besteht. Und wenn es gewisse Tatgelegenheiten gibt oder gewisse Bereiche gibt, wo die sich vielleicht mehr eignen, um Straftaten zu begehen, dann müssen wir da rein. Dann müssen wir gucken und müssen praktisch die Realitäten annehmen und in den Realitäten arbeiten.
Sagt Dirk Büchner von der Gruppe Cybercrime beim BKA. Mit ihm habe ich über die Verbrechensbekämpfung im Darknet gesprochen. Vielen Dank, Herr Büchner, das war's.
Ja.
Alles okay von Ihrer Seite?
Absolut d'accord.
Dann senden wir das so. Tja, haben wir hiermit getan. Soweit unsere kleine Telefonkonferenz mit dem BKA heute Nachmittag. Zu viel verraten wollen die also nicht, aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben aber zumindest einen Eindruck davon, wie das BKA im Darknet ermittelt. Das war die Redaktionskonferenz für heute mit einem Ausflug ins Darknet. In einen ziemlich wirren Ort, an dem sich Waffendealer und Auftragskiller genauso tummeln können wie Menschen, die einen freien Ort für Meinungen und Diskussionen suchen. Es gibt also nicht nur eine, es gibt mindestens zwei Seiten, die Anonymität im Darknet mit sich bringen. Ich bin Kaline Thüroff und sage hiermit schönen Dienstagabend.
D-Radio Wissen.